Die Ursprünge Münchens reichen weit zurück ins frühe Mittelalter und sind eng mit der Ausbreitung des Christentums und der klösterlichen Kultur in Bayern verbunden. Im 8. Jahrhundert gründeten Mönche des Benediktinerklosters Tegernsee eine kleine Siedlung am Ufer der Isar. Diese Mönche kamen aus einem der bedeutendsten Klöster des bayerischen Alpenraums, das selbst erst wenige Jahrzehnte zuvor errichtet worden war und als Zentrum von Mission, Landwirtschaft und Handwerk diente. Sie suchten an der Isar einen Ort, der sich sowohl als Wirtschaftshof als auch als Stützpunkt für ihre missionarische Tätigkeit in der noch nicht vollständig christianisierten Region eignete. Die Niederlassung bestand wahrscheinlich zunächst nur aus einigen einfachen Holzbauten, einer kleinen Kapelle, einigen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, vielleicht einem Speicher und Stallungen. Doch auch wenn sie bescheiden war, lag ihre Bedeutung in der strategischen Lage. Die Isar war ein wichtiger Verkehrsweg, an dessen Furten und späteren Brücken sich der Handel konzentrierte. Hier konnten die Mönche nicht nur ihre eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse transportieren, sondern auch Zölle erheben und Märkte organisieren. Von dieser klösterlichen Ansiedlung leitet sich auch der Name der späteren Stadt ab. In alten Dokumenten taucht die Bezeichnung bei den Mönchen auf, im Mittelhochdeutschen etwa C. den Munichen. Daraus entwickelte sich der Name Munichen, woraus schließlich das heutige München wurde. Der Name selbst ist somit ein lebendiges Zeugnis dafür, dass die Stadt ihren Ursprung tatsächlich dem Wirken von Geistlichen verdankt. Diese frühe klösterliche Siedlung legte den Grundstein für alles, was kommen sollte. Sie schuf den ersten dauerhaften Siedlungsplatz in einem Gebiet, das bis dahin nur locker von Bauern und kleinen Dorfgemeinschaften besiedelt war. Zugleich brachte sie Wissen, Handwerk und eine geordnete Landwirtschaft in die Region. Die Mönche betrieben nicht nur Felder und Viehzucht, sondern förderten auch den Weinbau und die Braukunst, die später in München eine herausragende Rolle spielen sollte. So entstand in der Stille des 8. Jahrhunderts an den Ufern der Isar aus einer kleinen klösterlichen Gründung ein unscheinbarer Ort, dessen Name und Ursprung jedoch den Keim einer großen Entwicklung in sich trugen. Diese klösterlichen Wurzeln sind bis heute spürbar, nicht nur im Stadtwappen, das einen Mönch zeigt, sondern auch in der jahrhundertelangen Verbindung Münchens mit geistlicher Macht, Kultur und Bildung, die das Gesicht der Stadt entscheidend prägen sollten. Damit war der erste Schritt getan auf dem langen Weg Münchens von einer schlichten Niederlassung bei den Mönchen zu einer der bedeutendsten Städte Europas. Gründung Münchens. Die eigentliche Gründung Münchens als Stadt wird traditionell auf das Jahr 1158 datiert und ist eng mit einer schillernden Gestalt des Mittelalters verbunden. Heinrich dem Löwen, Herzog von Sachsen und Bayern, einem der mächtigsten Fürsten seiner Zeit. Seine politische und wirtschaftliche Weitsicht, gepaart mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit gegenüber konkurrierenden Zentren, legte den Grundstein für Münchens Aufstieg. Um diese Zeit verlief eine wichtige Salzstraße von den reichen Salzbergwerken in Reichenhall und dem Inntal nordwärts über den Isarübergang bei Oberföhring Richtung Freising und weiter in das damalige Zentrum Bayern, nach Regensburg und Nürnberg. Der Salzhandel war das Rückgrat des mittelalterlichen Wirtschaftslebens, und die Zölle an den Brücken brachten immense Einnahmen. Die Brücke bei Oberföhring stand allerdings unter der Kontrolle des Bischofs von Freising, der dort die Zölle kassierte. Heinrich der Löwe, darauf bedacht, seinen eigenen Einfluss zu sichern und Einnahmequellen zu schaffen, ließ kurzerhand diese Brücke zerstören und etwas flussabwärts bei einer kleinen Ansiedlung bei den Mönchen, eben Munichen, eine neue Brücke errichten. Dort gründete er zugleich einen Markt und konnte so den Warenverkehr umleiten, die Zölle selbst erheben und damit seine Machtstellung stärken. Dieses Vorgehen war politisch heikel, denn es verletzte die Rechte des Bischofs von Freising. Tatsächlich kam es bald zu einem Streitfall, der vor Kaiser Friedrich Barbarossa gebracht wurde. Der Kaiser bestätigte letztlich in einer Urkunde vom 14. Juni 1158 die neue Brücke und den Markt, auferlegte Heinrich dem Löwen allerdings auch eine Entschädigungszahlung an den Bischof. Diese kaiserliche Urkunde ist die erste gesicherte schriftliche Erwähnung Münchens und gilt deshalb als offizielles Geburtsdokument der Stadt. Mit der Gründung des Marktes bei der neuen Brücke begann eine rasante Entwicklung. Kaufleute, Handwerker und Wirte siedelten sich an, es entstanden rasch neue Häuser und Lagerhallen, denn die Lage war ideal. Die Brücke über die Isar zog den Warenverkehr an, und Heinrich der Löwe sorgte dafür, dass der Ort durch Marktrechte und Zollprivilegien attraktiv wurde. So war Münchens Gründung im Kern ein machtpolitisches und wirtschaftliches Projekt eines Herzogs, der seinen Einfluss gegenüber konkurrierenden kirchlichen und weltlichen Herren ausbauen wollte. Doch dieser strategische Schritt sollte weitreichende Folgen haben. Aus dem kleinen Platz an einer neuen Brücke entwickelte sich in wenigen Generationen ein bedeutender Marktort, der schließlich zur Stadt heranwuchs. Münchens Geschichte nahm damit ihren entscheidenden Anfang. Auf den Fundamenten von Salzhandel, Mautrecht und der klugen, wenn auch wenig zimperlichen Politik Heinrichs des Löwen. Bis heute erinnert die Isarbrücke, auch wenn sie längst in moderner Form existiert, daran, dass München seine Entstehung im Wesentlichen einem Brückenschlag über die Isar und der geschickten Machtpolitik eines mittelalterlichen Fürsten verdankt. Erhebung zur Stadt. Nur knapp zwei Jahrzehnte nach der erstmaligen urkundlichen Erwähnung Münchens nahm die junge Siedlung einen entscheidenden Schritt in ihrer Entwicklung. 1175 erhielt München offiziell das Stadtrecht. Mit diesem Statuswechsel wurde aus einem Marktflecken an der Isar eine rechtlich abgesicherte Stadt mit weitreichenden Privilegien und einer besonderen politischen Stellung. Diese Erhebung markierte den Beginn Münchens als städtische Gemeinschaft mit eigenem Recht, eigener Verwaltung und wachsendem Selbstbewusstsein. Das Stadtrecht bedeutete im Mittelalter weit mehr als nur eine formale Auszeichnung. Es verlieh der Bürgerschaft das Recht, einen Stadtrat zu bilden, eine eigene Verwaltung zu führen und meist auch einen Schultheiß oder Bürgermeister zu wählen. Vor allem aber regelte es das Markt- und Handelsgeschehen, die Gerichtsbarkeit sowie die Befestigung. Letzteres war besonders wichtig, denn mit dem Stadtrecht ging meist die Genehmigung einher, eine Stadtmauer zu errichten. München begann schon bald nach 1175 mit dem Bau einer solchen Befestigung, die die noch relativ kleine Siedlung schützte, aber zugleich nach außen sichtbar machte, dass hier nun ein städtisches Gemeinwesen von Rang existierte. Die Stadtmauer sicherte nicht nur vor Feinden, sondern symbolisierte auch Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein. Mit diesen Rechten und baulichen Maßnahmen gewann München enorm an Attraktivität. Händler und Handwerker ließen sich nieder, denn das Stadtrecht garantierte ihnen Schutz, Marktgerechtigkeit und oft Steuererleichterungen. Damit wurde die Stadt rasch zu einem regionalen Zentrum für Handel und Gewerbe. Märkte waren im Mittelalter nicht nur Gelegenheiten für Warenaustausch, sondern auch gesellschaftliche Höhepunkte, bei denen Nachrichten und Ideen verbreitet wurden. München profitierte davon in besonderem Maße, da es aufgrund seiner Brücke über die Isar und seiner Lage an wichtigen Handelsrouten bald als Umschlagplatz für Salz, Wein, Getreide und später auch Stoffe bekannt wurde. Die Stadtrechte stärkten außerdem die rechtliche Stellung der Bürger gegenüber dem Landesherrn. Während die Bevölkerung auf dem Land weitgehend dem unmittelbaren Zugriff der Grundherren unterstand, genossen Stadtbürger Privilegien und Freiheiten, die ihnen Selbstverwaltung, eigene Gerichtsbarkeit und oft Steuervergünstigungen sicherten. Diese Rechte trugen wesentlich dazu bei, dass München bald ein eigenes Bürgertum herausbildete, das als Ratsfamilien Zünfte und Kaufmannschaften die Geschicke der Stadt mitlenkte. So wuchs München im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts aus einem jungen Marktort zu einer befestigten Stadt heran, die mit Mauer, Toren und Gräben nicht nur Sicherheit bot, sondern auch städtischen Stolz ausdrückte. Es entwickelte sich ein urbanes Zentrum, das Kaufleute, Handwerker, Wirte und Geistliche gleichermaßen anzog und damit den Grundstein für Münchens Aufstieg zur führenden Stadt Oberbayerns legte. Die Erhebung zur Stadt im Jahr 1175 war damit weit mehr als eine formale Entscheidung eines Fürsten. Sie war der Startpunkt einer dynamischen Entwicklung, in der sich München langsam, aber stetig von einer kleinen Brückensiedlung zu einer wohlhabenden Handels- und Bürgerstadt wandelte. Die Strukturen, die damals geschaffen wurden, von der Stadtmauer über das Marktrecht bis hin zur eigenen Verwaltung, bildeten das Fundament, auf dem Münchens weiteres Wachstum in den kommenden Jahrhunderten aufbauen konnte. Wittelsbacher werden Landesherren. Im Jahr 1255 erlebte München einen weiteren entscheidenden Einschnitt in seiner Geschichte, der die Entwicklung der Stadt auf Jahrhunderte hinaus prägen sollte. Die Wittelsbacher machten München zur Residenzstadt. Vorausgegangen war die Teilung des Herzogtums Bayern in zwei Linien. Nach dem Tod Herzog Ottos II. Von Bayern kam es zwischen seinen Söhnen zu einer Erbteilung. Bayern wurde gespalten in Oberbayern und Niederbayern, und Ludwig II. Erhielt Oberbayern mit München als einem seiner wichtigsten Besitzungen. Damit wurde München Sitz des Herzogs und gewann eine politische Bedeutung, die weit über seine bisherige Rolle als Handelsstadt hinausging. Die Ansiedlung der Wittelsbacher Herzöge in München hatte tiefgreifende Folgen. Eine Residenzstadt war nicht nur ein Wohnsitz des Landesherrn, sondern zugleich das Zentrum der Hofhaltung, der Verwaltung und der höfischen Kultur. Mit dem Hof kamen Beamte, Kanzleien, Bedienstete, Handwerker und Händler, die alle von den Bedürfnissen des Herrscherhauses lebten. So entwickelte sich München rasch von einer mittelgroßen Handelsstadt zu einer politischen und kulturellen Metropole. Die Stadt profitierte unmittelbar vom Glanz und von den finanziellen Strömen, die ein Hof mit sich brachte. Die Wittelsbacher begannen außerdem, ihre neue Residenz zu sichern und zu verschönern. Sie ließen die Befestigungsanlagen Münchens ausbauen und begannen schon bald mit dem Bau repräsentativer Gebäude, die sowohl den eigenen Machtanspruch unterstrichen als auch das städtische Leben bereicherten. Aus dieser Zeit stammen die Anfänge jener Herzogsburg, aus der später die Münchner Residenz hervorgehen sollte, das prächtige Schloss, das über Jahrhunderte hinweg Sitz der Herzöge, später Kurfürsten und Könige von Bayern war. Die neue Rolle Münchens als herzogliche Hauptstadt führte auch zu einem Anstieg an politischer und administrativer Bedeutung. Hier wurden künftig Landtage abgehalten, Urkunden ausgestellt und landesweite Entscheidungen getroffen. München wurde so immer stärker das Zentrum Oberbayerns und zog Adel, Klerus und wohlhabende Bürger an. Diese Entwicklung veränderte das gesellschaftliche Gefüge der Stadt. Neben Handwerkern und Kaufleuten etablierten sich Ratsfamilien, Hoflieferanten und Gelehrte, die alle im Umfeld des Herzogshofes ihre Chancen suchten. Freilich brachte die Nähe zum Landesherrn nicht nur Vorteile. Die Bürger Münchens mussten Steuern und Abgaben leisten, oft auch Militärdienste bereitstellen und gelegentlich die Willkür ihrer Fürsten ertragen. Doch unterm Strich überwogen die Vorteile einer Residenzstadt. Märkte florierten, Bauhandwerk und Kunstgewerbe erhielten durch Aufträge des Hofes wichtige Impulse und die Stadt gewann an Einfluss im gesamten bayerischen Raum. Mit der Ansiedlung der Wittelsbacher in München begann eine bis ins 20. Jahrhundert währende enge Verbindung zwischen Dynastie und Stadt. Diese jahrhundertelange Kontinuität prägte Münchens Gesicht nachhaltig. Die Herzöge und späteren Kurfürsten und Könige hinterließen eine Fülle von Bauten, Institutionen und Kunstwerken, die bis heute das Stadtbild und die kulturelle Identität Münchens bestimmen. Der Schritt von 1255 machte München endgültig zur politischen Herzkammer Oberbayerns, ein Status, den die Stadt seitdem nie mehr verlor und der ihr erlaubte, sich in den kommenden Jahrhunderten zu einer der bedeutendsten Städte im deutschsprachigen Raum zu entwickeln. Schwarzer Tod. Die Mitte des 14. Jahrhunderts war für München eine Zeit tiefen Elends und existenzieller Bedrohung. Im Jahr 1349 erreichte die verheerende Pestwelle, die als Schwarzer Tod in die Geschichte einging, die Stadt und legte sie mit grausamer Wucht lahm. Die Pest war eine der schlimmsten Pandemien der Menschheitsgeschichte und raffte in Europa insgesamt schätzungsweise ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung dahin. München bildete hier keine Ausnahme, sondern erlebte eines der dunkelsten Kapitel seiner Stadtgeschichte. Die Krankheit verbreitete sich rasant entlang der Handelswege, getragen von Schiffen, Wagen und Menschen, oft unbemerkt, bis es zu spät war. Für eine Stadt wie München, die durch ihre Lage an den großen Handels- und Salzrouten eng mit dem Fernverkehr verbunden war, bedeutete dies besondere Gefahr. Mit Händlern und Fuhrleuten kamen unbemerkt Ratten und deren Flöhe, die die Pestbakterien übertrugen. Innerhalb kürzester Zeit brach in München eine tödliche Epidemie aus, die niemand verstand und gegen die es keine wirksamen Mittel gab. Zeitgenössische Berichte, soweit sie überliefert sind, zeichnen ein Bild von Panik, Verzweiflung und religiöser Angst. Die Menschen flohen aus der Stadt aufs Land, andere verschanzten sich in ihren Häusern oder suchten in Gebeten, Bußprozessionen und frommen Stiftungen Rettung. Doch all das konnte die Seuche nicht aufhalten. Ganze Familien starben aus, Straßen standen leer, Handwerk und Handel kamen nahezu vollständig zum Erliegen. Friedhöfe füllten sich in rasender Geschwindigkeit, oft wurden Massengräber ausgehoben, weil man die Toten nicht mehr einzeln bestatten konnte. Schätzungen gehen davon aus, dass in München etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung starb. Die genauen Zahlen sind verloren, doch in einer Stadt, die damals vielleicht um die 10.000 bis 12.000 Einwohner hatte, bedeutete dies einen dramatischen Aderlass. Nicht nur das soziale Leben brach zusammen, auch das wirtschaftliche Gefüge stürzte ins Chaos. Werkstätten standen leer, der Handel lag brach, Felder blieben unbestellt, was wiederum Hunger und weitere Krankheiten nach sich zog. Die Pest war jedoch nicht nur eine medizinische Katastrophe, sondern auch ein gesellschaftliches Trauma. In vielen Städten Europas kam es zu Sündenbockmechanismen, bei denen etwa jüdische Gemeinden verfolgt wurden. Auch München blieb davon nicht verschont. Im Umfeld der Pestjahre kam es wiederholt zu Pogromen gegen Juden, die man fälschlicherweise beschuldigte, Brunnen vergiftet zu haben. So mischte sich das Grauen vor der Seuche mit religiösem Fanatismus und irrationalen Ängsten. Doch wie so oft in der Geschichte war selbst diese Katastrophe nicht nur Untergang, sondern zugleich Ausgangspunkt für einen langsamen Wiederaufbau. Nach Abflauen der Epidemie blieb viel Raum für Neuansiedlungen. Erben übernahmen die leerstehenden Häuser, Zuzug aus dem Umland füllte die Bevölkerung wieder auf. In den Jahren danach kam es sogar zu einem gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, weil Arbeitskräfte knapper und damit gefragter waren. Trotzdem hinterließ der Schwarze Tod tiefe Spuren in Münchens kollektiver Erinnerung. Er prägte religiöse Mentalitäten, verstärkte Wallfahrten und fromme Stiftungen und blieb lange Zeit ein warnendes Beispiel für die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Noch heute erinnern Totentänze in der Kunst und Inschriften in Kirchen an diese furchtbare Zeit. Damit wurde die Pest von 1349 zu einem prägenden Ereignis, das die Geschichte Münchens ebenso formte wie ihre großen Baumeister oder die politischen Entscheidungen der Wittelsbacher. Sie zeigte der Stadt auf dramatische Weise, wie verwundbar sie trotz aller Mauern und Macht war, und schrieb sich tief in ihr historisches Gedächtnis ein. Bau der Frauenkirche. Zwischen 1468 und 1488 entstand in München ein Bauwerk, das bis heute das unverwechselbare Gesicht der Stadt prägt und zu ihrem wohl bekanntesten Wahrzeichen geworden ist. Die Frauenkirche, offiziell Dom zu unserer lieben Frau. Mit ihren wuchtigen Backsteinmauern und den charakteristischen Zwiebeltürmen, die weithin sichtbar über die Dächer Münchens ragen, wurde sie zu einem Symbol der Stadt und spiegelt zugleich den Stolz und die Ambitionen einer aufstrebenden Metropole am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Entscheidung für den Bau dieser monumentalen Kirche fiel in einer Zeit, als München wirtschaftlich und politisch zunehmend an Bedeutung gewann. Unter den Wittelsbachern hatte sich die Stadt als Residenz etabliert, Handel und Handwerk florierten, und mit dem Bevölkerungswachstum stieg auch das Bedürfnis nach repräsentativen Gotteshäusern. Die alte Stadtpfarrkirche reichte nicht mehr aus, und so wurde ein großartiges Bauprojekt geplant, das zugleich den Macht- und Gestaltungswillen der Münchner Bürgerschaft und des herzoglichen Hofes dokumentieren sollte. Baumeister Jörg von Halsbach, ein renommierter Architekt jener Zeit, erhielt den Auftrag für dieses ehrgeizige Vorhaben. Er wählte den Stil der Spätgotik, setzte jedoch auf eine beeindruckend klare und schlichte Linienführung. Statt der üblichen steinernen Maßwerke und reich ornamentierten Fassaden dominieren an der Frauenkirche weit gespannte Mauern aus roten Ziegeln, die dem Bau eine besondere Wucht und gleichzeitig eine geradezu moderne Klarheit verleihen. Der Innenraum wurde als weite Hallenkirche mit hohen, schlanken Pfeilern gestaltet, die das Gewölbe tragen und den Blick himmelwärts lenken. Ein besonderes architektonisches Kunststück war, dass dieses monumentale Bauwerk in nur rund 20 Jahren fertiggestellt wurde. Für mittelalterliche Verhältnisse eine erstaunliche Leistung. Erst einige Jahrzehnte später erhielten die beiden Türme ihre bis heute so markanten Hauben, die fälschlicherweise oft als Zwiebeltürme bezeichnet werden, obwohl sie eher den spätgotisch-renaissancehaften welschen Hauben der italienischen Baukunst ähneln. Diese Turmabschlüsse wurden erst 1525 vollendet und geben der Kirche ihr unverwechselbares Profil, das München von weitem erkennbar macht. Die Frauenkirche war aber nicht nur ein Ausdruck bürgerlichen und herzoglichen Selbstbewusstseins, sondern spielte auch eine zentrale Rolle im religiösen Leben der Stadt. Sie wurde zur neuen Hauptpfarrkirche Münchens, Schauplatz bedeutender Gottesdienste und Zeremonien, und viele einflussreiche Familien ließen sich hier bestatten. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Kirche außerdem zu einem zentralen Erinnerungsort der Wittelsbacher, deren Grabmäler und Epitaphe noch heute im Inneren zu sehen sind. Bis in die Gegenwart ist die Frauenkirche ein prägendes Symbol Münchens geblieben. Obwohl sie im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt wurde, das Dach stürzte ein, viele Gewölbe brachen ein, gelang nach 1945 ein aufwendiger und detailgetreuer Wiederaufbau, der den historischen Charakter bewahrte. Heute sind die beiden Türme mit ihren grünen Hauben aus fast jedem Winkel der Stadt zu sehen und bilden ein visuelles Zentrum, das weit über die Dächer der Altstadt hinaus Orientierung gibt. So ist der Bau der Frauenkirche zwischen 1468 und 1488 weit mehr als nur ein Kapitel in der Architekturgeschichte Münchens. Er steht für den Aufstieg der Stadt in eine neue städtische Selbstgewissheit, für den engen Schulterschluss von Bürgertum und Landesherrschaft und für eine Kultur, die sich in monumentaler, aber zugleich klarer und funktionaler Baukunst ausdrückt. Damit wurde die Frauenkirche nicht nur zum geistlichen Mittelpunkt Münchens, sondern zu einem der bedeutendsten Identitätszeichen der Stadt, das ihre wechselvolle Geschichte über Jahrhunderte hinweg begleitet hat. Reformation und Gegenreformation. Das 16. Jahrhundert war für ganz Europa eine Zeit tiefgreifender religiöser Umbrüche, in der alte Gewissheiten ins Wanken gerieten und neue Konfessionen das Bild des Kontinents nachhaltig veränderten. Auch Bayern und seine Hauptstadt München wurden von diesen Strömungen erfasst. Doch während sich viele Reichsstände dem Protestantismus zuwandten, blieb München ein Bollwerk des Katholizismus und entwickelte sich bald zum geistigen und politischen Zentrum der Gegenreformation in Süddeutschland. Diese Entscheidung prägte das religiöse, kulturelle und politische Gesicht der Stadt über Jahrhunderte. Der Anstoß zur Reformation kam 1517 aus Wittenberg, als Martin Luther seine Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlichte. Die neuen Ideen fanden rasch Verbreitung im Heiligen Römischen Reich, nicht zuletzt, weil viele Fürsten und Städte darin auch eine Chance sahen, sich von der Macht Roms zu lösen und kirchlichen Besitz zu säkularisieren. In Bayern jedoch waren die Voraussetzungen andere. Die Wittelsbacher Herzöge standen traditionell eng zur katholischen Kirche und sahen in der neuen Lehre nicht nur eine Bedrohung für den Glauben, sondern auch für die eigene dynastische Ordnung. Sie fürchteten Unruhen, wie sie in anderen Teilen Deutschlands entbrannten, und wollten zugleich ihre enge Bindung an Papst und Kaiser wahren. So blieb München bewusst katholisch. Die Stadtregierung und der Hof setzten alles daran, reformatorische Einflüsse zu unterdrücken. Protestantische Prediger wurden ausgewiesen, reformatorische Schriften verboten und kontrolliert. In den Kirchen blieb der altgewohnte katholische Ritus bestehen, und Klöster sowie Bruderschaften behielten ihre starke gesellschaftliche Stellung. Auch die Universität Ingolstadt, das wichtigste geistige Zentrum Bayerns, entwickelte sich bald zu einer Hochburg der katholischen Theologie und wurde maßgeblich vom Orden der Jesuiten geprägt, der eine zentrale Rolle in der Gegenreformation spielte. Diese bewusste katholische Haltung mündete in einer regelrechten Offensive gegen den Protestantismus, die man später als Gegenreformation bezeichnete. Herzog Wilhelm V., der ab 1579 regierte, und sein Nachfolger Maximilian I. machten München zum Ausgangspunkt einer entschlossenen Rekatholisierungspolitik. Sie förderten den Bau prächtiger Kirchen, gründeten Jesuitenkollegien und organisierten öffentliche Glaubensbekenntnisse sowie Prozessionen, die das katholische Selbstbewusstsein stärken sollten. Zugleich wurde der Katholizismus zu einem integralen Bestandteil des bayerischen Staatsverständnisses. Diese Verbindung von Dynastie, katholischem Glauben und patriotischer Identität sollte Bayern und insbesondere München bis ins 19. Jahrhundert prägen. Auch künstlerisch und kulturell hinterließ diese Zeit deutliche Spuren. Die prachtvollen Kirchenbauten, Altäre und Gemälde, die in dieser Epoche entstanden, sollten nicht nur der Andacht dienen, sondern auch die Größe und Schönheit des katholischen Glaubens sinnlich erfahrbar machen. München entwickelte sich damit zu einem Zentrum barocker Kunst und Frömmigkeit. Die Jesuiten errichteten mit der Michaelskirche eine der bedeutendsten Kirchen der Stadt, die zugleich als architektonisches und theologisches Programm für die katholische Erneuerung stand. Dass München in dieser Zeit ein so festes katholisches Gepräge erhielt, wirkte sich tief auf seine weitere Geschichte aus. Während in Nord- und Mitteldeutschland der Protestantismus zur dominierenden Konfession wurde, blieb München ein geistliches und politisches Zentrum des Katholizismus im Reich. Diese konfessionelle Ausrichtung spielte später, etwa im Dreißigjährigen Krieg, eine entscheidende Rolle und formte auch die kulturelle Identität der Stadt. Bis heute spiegeln viele Traditionen, Feste und das Stadtbild Münchens diese enge Verbindung zum katholischen Glauben wider. So wurde das 16. Jahrhundert für München nicht zu einer Zeit des Glaubenswechsels, sondern im Gegenteil zu einer Epoche, in der die Stadt ihre Rolle als katholische Hochburg bewusst annahm und festigte. München blieb so ein Ort, an dem alte religiöse Bindungen nicht brachen, sondern im Glanz der Gegenreformation noch einmal neu und kraftvoll auflebten und sich in Kunst, Architektur und einem selbstbewussten katholisch geprägten Bürgertum niederschlugen. Dreißigjähriger Krieg. Der Dreißigjährige Krieg war für München und ganz Bayern eine Zeit beispiellosen Elends, in der Krieg, Hunger und Seuchen das Leben prägten und tiefe Wunden hinterließen. Der Konflikt, der 1618 begann und bis 1648 andauerte, war ursprünglich ein Religionskrieg zwischen katholischen und protestantischen Mächten im Heiligen Römischen Reich, weitete sich jedoch bald zu einem europäischen Machtkampf aus, der das Reich verwüstete wie kaum ein Krieg zuvor. München, als Hauptstadt des katholischen Herzogtums und später Kurfürstentums Bayern, war nicht nur indirekt betroffen, sondern geriet auch selbst ins direkte Kriegsgeschehen. Der bayerische Herzog Maximilian I. war einer der entschiedensten Vertreter der katholischen Seite. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Gründung der katholischen Liga, eines Bündnisses katholischer Fürsten gegen die protestantische Union. Damit stellte er Bayern an die Spitze der gegenreformatorischen Kräfte im Reich. Für München bedeutete das zunächst einmal, dass es von militärischen Aufrüstungen profitierte. Neue Kasernen, Waffenlager und eine verstärkte Befestigung wurden gebaut. Die Wirtschaft florierte durch Lieferungen an die Armee. Doch die verhängnisvolle Wendung kam bald. Nachdem die Schweden unter König Gustav II. Im Jahr 1630 in den Krieg eingetreten waren, verschob sich das Kriegsgeschehen dramatisch. Die schwedische Armee, gut ausgebildet und modern ausgerüstet, drang rasch nach Süddeutschland vor. 1632 standen sie schließlich vor den Toren Münchens. Herzog Maximilian floh nach Salzburg, die Stadt blieb schutzlos zurück. Die Münchner entschieden sich für eine kampflose Übergabe, um eine Plünderung zu verhindern. Dennoch mussten sie hohe Kontributionen zahlen. Die Schweden quartierten Soldaten ein, requirierten Vorräte und zwangen die Stadt zu erheblichen Abgaben. Neben den wirtschaftlichen Belastungen brachte der Krieg auch Seuchen mit sich. Die durchziehenden Heere schleiften Krankheiten von Ort zu Ort. Pest und Typhus wüteten in München, ausgelöst durch mangelnde Hygiene, Hunger und die Enge in der Stadt, die nun zusätzlich von Soldaten überfüllt war. Viele Bürger starben, ganze Familien wurden ausgelöscht und Friedhöfe reichten bald nicht mehr aus. Es war eine Zeit, in der Angst und Aberglaube florierten, in der Prozessionen und Bittgottesdienste das Straßenbild prägten, weil man das Unglück als göttliche Strafe deutete. Die Jahre des Krieges führten zu einer wirtschaftlichen Katastrophe. Handel und Handwerk kamen weitgehend zum Erliegen. Bauern konnten ihre Felder nicht bestellen, weil sie von marodierenden Soldaten beraubt oder niedergebrannt wurden. Auch das soziale Gefüge der Stadt wurde erschüttert. Viele verarmten, mussten Haus und Hof verkaufen oder zogen bettelnd durch die Straßen. Zugleich bereicherten sich einige wenige an der Not anderer, indem sie Wucher trieben oder günstig Land aufkauften. Erst mit dem Westfälischen Frieden 1648 kehrte langsam Ruhe ein. Für München bedeutete das Ende des Krieges allerdings auch einen Neuanfang unter schwierigen Bedingungen. Die Stadt war entvölkert, wirtschaftlich am Boden und musste erneut aufgebaut werden. Zugleich aber wuchs aus dieser Zeit eine tiefe katholische Frömmigkeit und eine noch stärkere Bindung an die Wittelsbacher Dynastie, die als Garanten von Schutz und Stabilität galten. So hinterließ der Dreißigjährige Krieg in München ein doppeldeutiges Erbe. Einerseits Zerstörung, Tod und wirtschaftliche Verwüstung, andererseits ein gefestigtes religiöses und dynastisches Selbstverständnis. Die Stadt hatte gelitten wie selten zuvor, aber sie überstand diese Prüfung und sollte in den folgenden Jahrzehnten, im Zeitalter des Barock, sogar eine neue kulturelle Blüte erleben. Doch die Erfahrungen von Hunger, Besatzung und Seuchen blieben tief im kollektiven Gedächtnis der Münchner verankert und prägten lange Zeit ihr Sicherheitsdenken und ihren Hang zu kirchlicher Schutzsuche. Damit wurde der Dreißigjährige Krieg zu einem der prägendsten Kapitel in der langen Geschichte Münchens. Barocke und Rokokoblüte. Nach den verheerenden Jahren des Dreißigjährigen Kriegs begann für München im späten 17. und besonders im 18. Jahrhundert eine Epoche, die das Stadtbild und die Kultur nachhaltig prägte. Die Zeit des Barock und Rokoko. Diese Jahrhunderte waren in München geprägt von einer erstaunlichen Bautätigkeit, die nicht nur dem Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Kriegs diente, sondern vor allem dem Anspruch, München als glänzende Residenzstadt der Wittelsbacher in Szene zu setzen. Die Herzöge und späteren Kurfürsten wollten zeigen, dass Bayern trotz der Leiden des Kriegs stark, fromm und prachtliebend geblieben war, und sie setzten dafür auf imposante Kirchen, repräsentative Schlösser und kunstvolle Bürgerhäuser. Bereits unter Kurfürst Ferdinand Maria begann eine Welle von Bauprojekten. Er ließ unter anderem das Schloss Nymphenburg vor den Toren der Stadt als Sommerresidenz errichten, das zunächst noch recht schlicht begann, aber von seinen Nachfolgern zu einer weitläufigen Schlossanlage mit Park- und Lustgebäuden erweitert wurde. Unter Kurfürst Max Emanuel wurde Nymphenburg zu einem Zentrum höfischen Lebens. Max Emanuel hatte den Ehrgeiz, München zu einer europäischen Barockmetropole zu machen. Er brachte Künstler aus Italien und Frankreich nach Bayern, ließ Gartenanlagen nach französischem Vorbild gestalten und Hofbälle sowie aufwendige Festlichkeiten ausrichten, die dem Glanz von Versailles nacheiferten. Die katholische Frömmigkeit, die während und nach dem Dreißigjährigen Krieg noch tiefer ins bayerische Selbstverständnis eingesickert war, fand ihren Ausdruck in einer Fülle prachtvoller Kirchenbauten. Die Theatinerkirche an der Residenzstraße, mit deren Bau 1663 begonnen wurde, war ein Meilenstein. Sie brachte den römischen Hochbarock nach München. Gestiftet von Kurfürstin Henriette Adelaide, sollte sie als Dank für die Geburt des Thronfolgers dienen und zugleich ein geistliches Zentrum der Gegenreformation sein. Mit ihrer hellgelben Fassade, den Zwillingskuppeln und der mächtigen Tamburkuppel prägt sie bis heute das Stadtbild. Im 18. Jahrhundert erlebte die barocke Kunst schließlich ihre spielerischere, leichtere Variante, das Rokoko. München wurde in dieser Zeit ein Zentrum dieser kunstvollen Stilepoche. Der bekannteste Name ist hier sicher François de Cuvilliés, der das Residenztheater schuf, eines der schönsten Rokoko-Theater Europas. Noch berühmter sind die Werke der Brüder Assam. Egid Quirin und Cosmas Damian Assam vereinten Architektur, Malerei und Bildhauerei auf höchstem Niveau und schufen mit der Assam-Kirche St. Johann Nepomuk ein Meisterwerk des süddeutschen Rokoko. Ein nur wenige Meter breites Gotteshaus, das dennoch mit Fresken, Stuckaturen und Goldverzierungen ein überwältigendes Raumgefühl erzeugt. Diese Blütezeit des Barock und Rokoko hinterließ München ein Stadtbild, das noch heute geprägt ist von Zwiebeltürmen, reich verzierten Fassaden und üppigen Innenräumen voller Stuck, Fresken und Altäre. Gleichzeitig entwickelten sich das höfische Leben und die Künste in engem Wechselspiel. Musik, Theater und Malerei erfuhren großzügige Förderung und die Residenz wurde mit ihren Prunkräumen zu einem Zentrum höfischer Kultur. Für die Bürger Münchens bedeutete dies einerseits wirtschaftlichen Aufschwung. Bauprojekte schufen Arbeit für Handwerker, Künstler und Zulieferer, die Feste des Hofes belebten Handel und Gewerbe. Andererseits wuchs durch die immer prächtigere Selbstdarstellung der Wittelsbacher auch die soziale Distanz zwischen Adel und Bürgerschaft. Dennoch identifizierten sich die Münchner stark mit ihrer Residenzstadt und sahen in all der Pracht einen Beweis für die Bedeutung und das Selbstbewusstsein Bayerns. So verwandelten die Jahrhunderte des Barock und Rokoko München von einer kriegsgezeichneten Stadt in eine leuchtende Metropole süddeutscher Baukunst und Lebensart. Kirchen wie die Theatinerkirche, die Asamkirche und zahllose weitere Kloster- und Wallfahrtskirchen in der Umgebung sind ebenso Erbe dieser Zeit wie Nymphenburg oder das Cuvilliers-Theater. Damit wurde jene Epoche zu einem zentralen Kapitel in der Geschichte Münchens, das der Stadt ihre bis heute gerühmte Schönheit und ihren Ruf als Herz katholisch-barocker Kunst verdankt. Maximilian, II. Emanuel und Karl Albrecht. Die Regierungszeiten von Kurfürst. Maximilian, II. Emanuel und seinem Sohn Karl Albrecht im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert gehören zu den faszinierendsten Kapiteln der Münchner Stadtgeschichte. Unter ihrer Herrschaft erlebte München eine Phase ambitionierten Ausbaus, barocker Prachtentfaltung und großer politischer Pläne, die die Stadt über Bayern hinaus in das Rampenlicht der europäischen Machtpolitik rückten. Zugleich war diese Zeit jedoch auch von Krieg, Besatzung und schwerer Belastung geprägt, die der Bevölkerung Münchens viel abverlangte. Maximilian II. Emanuel, der von 1679 bis 1726 regierte, war eine der schillerndsten Figuren der bayerischen Geschichte. Gebildet, ehrgeizig und politisch ambitioniert, verfolgte er das Ziel, Bayern als europäische Großmacht zu etablieren. Sein Blick ging weit über die Grenzen des Herzogtums hinaus. Er mischte in den Konflikten der großen Dynastien mit und beteiligte sich aktiv an den Türkenkriegen sowie später am Spanischen Erbfolgekrieg. Für München bedeutete dies auf der einen Seite eine erhebliche militärische Beanspruchung, auf der anderen Seite jedoch einen gewaltigen Schub an Bautätigkeit und kultureller Entfaltung. Max Emanuel ließ München in ein barockes Gesamtkunstwerk verwandeln. Besonders Schloss Nymphenburg wurde unter ihm zu einer prächtigen Sommerresidenz ausgebaut, mit weitläufigen Gärten, Wasserspielen und kunstvollen Pavillons. Auch die Schleißheimer Schlösser, etwas außerhalb der Stadt gelegen, verdanken ihre heutige Gestalt weitgehend seinen Plänen. Gleichzeitig entstanden prächtige Bürgerhäuser und Klosterbauten, die das Gesicht Münchens nachhaltig veränderten. Er holte Künstler und Architekten aus Italien und Frankreich, die den höfischen Glanz nach München brachten, wodurch die Stadt endgültig das Flair einer europäischen Residenz erhielt. Maximilians Sohn, Karl Albrecht, trat 1726 seine Nachfolge an. Er setzte die ehrgeizige Politik seines Vaters fort und suchte ebenso die Nähe zu den europäischen Großmächten. Als der habsburgische Kaiser Karl VI. Im Jahr 1740 ohne männlichen Erben starb, griff Karl Albrecht nach der Kaiserkrone. Nach schwierigen Verhandlungen und militärischen Konflikten im österreichischen Erbfolgekrieg wurde er tatsächlich 1742 zum römisch-deutschen Kaiser gewählt, als Karl VII. Damit gelang einem Wittelsbacher erstmals seit Ludwig IV. Im 14. Jahrhundert wieder der Aufstieg auf den Kaiserthron. Für München war dies ein ungeheurer Prestigegewinn. Die Stadt war nun nicht mehr nur Residenz eines Kurfürsten, sondern Hauptstadt eines Reichsoberhaupts. Doch dieser Aufstieg brachte auch schwere Zeiten. Der österreichische Erbfolgekrieg verwickelte Bayern in Kämpfe. Wien ließ bayerisches Gebiet besetzen und zeitweise floh Karl Albrecht selbst aus München. Die Stadt wurde von österreichischen Truppen besetzt, litt unter Kontributionen und Einquartierungen und erst nach dem Ende des Kriegs konnte sich München langsam erholen. Karl Albrecht starb 1745, noch während der Konflikt andauerte. Sein Sohn Maximilian III. Joseph schloss schließlich Frieden und führte Bayern zurück in ruhigere Bahnen. Trotz dieser politisch unruhigen Jahre hinterließen Maximilian Emanuel und Karl Albrecht ein München, das sich architektonisch und kulturell auf der Höhe der Zeit präsentierte. Die prächtigen Schlösser, Kirchen und Bürgerhäuser, die unter ihnen entstanden, prägen bis heute das Stadtbild. Sie brachten französische und italienische Einflüsse nach München und machten die Stadt zu einem der bedeutendsten Zentren barocker Kunst in Mitteleuropa. Darüber hinaus stärkten sie das Selbstbewusstsein Münchens und Bayerns. Der kurze, aber glanzvolle Aufstieg Karl Albrechts zum Kaiser zeigte, dass die Wittelsbacher nicht nur Regionalfürsten, sondern Spieler auf der großen europäischen Bühne sein konnten. Diese Erfahrung prägte das dynastische und politische Denken der Wittelsbacher und ihres Hofes nachhaltig. So war die Ära Maximilian Emanuel und Karl Albrecht eine Zeit des Glanzes und des Leidens, der großen Hoffnungen und tiefen Prüfungen. Sie machte München zu einer Hauptstadt mit europäischem Anspruch, deren Bauten und Kunstwerke bis heute von jener barocken Größe zeugen, die die Wittelsbacher damals der Stadt verliehen. Damit schufen sie ein Fundament, auf dem Münchens Ruf als eine der schönsten und kulturell reichsten Städte Deutschlands weiter wachsen konnte. Franzosenzeit. Die Jahre zwischen 1805 und 1814, oft als Franzosenzeit bezeichnet, waren für München und Bayern eine Zeit tiefgreifender Umwälzungen. Sie führten die Stadt heraus aus der Welt der alten Reichsordnung hinein in die Moderne und setzten entscheidende Impulse für Münchens Entwicklung zu einer großen europäischen Hauptstadt. Der Aufstieg Münchens zur Residenz eines Königreichs, die Modernisierungen in Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Einfluss der napoleonischen Epoche formten in diesem Jahrzehnt entscheidend das Gesicht der Stadt. Ausgangspunkt war der gewaltige Umbruch, den Napoleon Bonaparte mit seinen Kriegen über Europa brachte. Bayern stand anfangs zwischen den Fronten, entschied sich dann aber für ein Bündnis mit Frankreich. Im Gegenzug belohnte Napoleon Kurfürst Max IV. Joseph von Bayern großzügig. Im Jahr 1806 wurde Bayern zum Königreich erhoben. Max Joseph nahm den Titel eines Königs an. Damit wurde München, das bisher nur Residenzstadt eines Kurfürstentums gewesen war, zur Hauptstadt eines souveränen Königreichs. Diese neue Würde erhöhte Münchens politische Bedeutung sprunghaft und brachte einen gewaltigen Prestigezuwachs. Plötzlich war München eine der Hauptstädte im Konzert der europäischen Königreiche, gleichrangig mit Wien, Berlin oder Paris. Mit diesem Aufstieg ging eine Phase intensiver Reformen einher. Die französischen Vorbilder wirkten stark auf Bayern und München. Der engste Vertraute des Königs, der Minister Maximilian von Montgelas, setzte eine umfassende Modernisierung des Staates in Gang. Es wurden eine einheitliche Verwaltung und Gerichtsorganisation geschaffen, Privilegien des Adels abgeschafft, die Leibeigenschaft aufgehoben und das Steuerwesen neu geregelt. Für München bedeutete das eine Fülle neuer Behörden, Beamtenwohnungen und Kanzleien, die in die Stadt kamen und dort neue Nachfrage und wirtschaftliche Bewegung erzeugten. Auch die Stadt selbst begann in dieser Zeit, sich zu wandeln. Alte Festungsanlagen wurden geschleift, so dass München über seine mittelalterlichen Mauern hinauswachsen konnte. Auf den frei gewordenen Flächen entstanden Boulevards und Plätze, die den städtischen Raum öffneten und München ein moderneres Gepräge gaben. Gleichzeitig kam es zu einer frühen Phase der Industrialisierung, Manufakturen entstanden. Neue Gewerbezweige siedelten sich an, was wiederum Handwerker und Arbeiter in die Stadt zog. Die Franzosenzeit brachte jedoch nicht nur Fortschritt. München litt auch unter der militärischen Dimension des Bündnisses mit Napoleon. Bayerische Truppen mussten an Napoleons Feldzügen teilnehmen. Viele Männer kehrten aus Russland oder Spanien nicht zurück. Zudem kam es durch Einquartierungen und Truppendurchzüge immer wieder zu Belastungen für die Bevölkerung. Als Napoleon 1814 seine Macht verlor, wechselte Bayern die Seiten und schloss sich den Siegermächten an, wodurch es seine neu gewonnenen Königswürde und die Gebietserweiterungen retten konnte. München feierte anschließend den Einzug verbündeter Truppen als Befreiung von französischer Dominanz, behielt aber viele der Reformen dieser Jahre bei. Insgesamt aber war die Franzosenzeit für München eine Epoche, die den Grundstein für die moderne Stadt legte. Die alten ständischen Strukturen wichen einem bürgerlicheren Staatswesen, Handel und Handwerk bekamen neue Impulse. Und München begann, sich aus seinem mittelalterlichen Korsett zu lösen und in alle Richtungen zu wachsen. Zudem legte diese Zeit die Grundlagen für die großen städtebaulichen Projekte, die Ludwig I. bald darauf verwirklichen sollte. So markierte das Jahrzehnt zwischen 1805 und 1814, trotz aller Kriegswirren, eine echte Zeitenwende für München. Aus einer traditionsbewussten Residenzstadt wurde die Hauptstadt eines modernen Königreichs, das seine Rolle im neuen Europa selbstbewusst annahm und die Weichen stellte für Münchens Aufstieg im 19. Jahrhundert. Ludwig I. und die klassizistische Pracht. Unter der Herrschaft von König Ludwig I., der von 1825 bis 1848 regierte, erlebte München eine der glanzvollsten Epochen seiner Stadtgeschichte. Es war eine Zeit, in der München mit einem bewussten Programm aus Kunst, Architektur und Wissenschaft zur europäischen Kulturmetropole aufstieg und den Beinamen Isar-Athen erhielt. Ludwig hatte die Vision, aus München eine klassizistische Kunst- und Wissenschaftsstadt zu machen, die in einer Linie mit den großen Zentren Europas wie Paris oder Rom stand. Und er setzte diese Vision mit beeindruckender Konsequenz und Leidenschaft um. Ludwig war selbst ein kunstsinniger Monarch, gebildet, begeistert von der Antike und von italienischer Kultur. Schon als Kronprinz hatte er auf ausgedehnten Reisen durch Italien, Griechenland und Frankreich den Geist des Klassizismus in sich aufgesogen. Er bewunderte die klaren Linien, die Harmonie und die Ideale von Schönheit und Maß, die er nun auf seine Residenzstadt übertragen wollte. München sollte nicht länger nur Hauptstadt eines Königreichs sein, sondern zugleich ein Denkmal der Kultur, das Menschen aus aller Welt anziehen sollte. Zu diesem Zweck initiierte Ludwig eine ganze Reihe großartiger Bauprojekte, die das Gesicht Münchens bis heute prägen. Ein Herzstück war die Ludwigstraße, eine breite Prachtstraße, die nördlich aus der Altstadt hinausführte und mit symmetrischen, klassizistischen Fassaden gesäumt wurde. Architekten wie Leo von Klenze und Friedrich von Gärtner gaben der Ludwigstraße ihr strenges, monumentales Gepräge, das bis heute beeindruckt. Sie verband die Altstadt mit neuen Vierteln und sollte zugleich eine Achse der Bildung sein. Entlang der Ludwigstraße entstand die Universität in monumentalem Gewand, ebenso die Feldherrnhalle am Odeonsplatz, die als Endpunkt dieser urbanen Prachtstraße konzipiert wurde. Ein weiteres grandioses Projekt war der Königsplatz. Ludwig ließ diesen Platz nach dem Vorbild griechischer Agora-Anlagen gestalten. Mit den Propyläen als Stadttor im Stil eines dorischen Tempels, der Glyptothek für seine Sammlung antiker Skulpturen und den antiken Sammlungen schuf er ein Ensemble, das München endgültig das Etikett Isar Athen eintrug. Auf diesem Platz sollte Kunst öffentlich erlebbar werden, zugleich aber auch das Selbstverständnis eines bayerischen Staates zeigen, der sich in die große Tradition der europäischen Kultur stellte. Von zentraler Bedeutung waren auch die Pinakotheken. Mit der alten Pinakothek, eröffnet 1836, ließ Ludwig eines der ersten großen Gemäldemuseen der Moderne errichten, das allein durch seine Architektur mit langen Sälen und großzügigen Oberlichtern revolutionär war. Hier stellte er die Wittelsbacher Kunstsammlungen zur Schau, die Meisterwerke von Dürer bis Rubens umfassten. Wenig später folgte die neue Pinakothek für die zeitgenössische Kunst, sodass München zum Pilgerort für Kunstliebhaber aus ganz Europa wurde. Doch Ludwigs Engagement ging weit über die Baukunst hinaus. Er holte Dichter, Maler, Musiker und Gelehrte an seinen Hof, förderte Akademien und ließ das Kunstleben in München erblühen. In dieser Zeit kamen bedeutende Künstler wie Peter von Cornelius oder Wilhelm von Kaulbach nach München, die große Freskenzyklen schufen und damit die öffentlichen Gebäude auch im Inneren mit klassizistischer und historistischer Pracht füllten. Natürlich hatte all diese Kunstliebe auch ihren Preis. Die ambitionierten Bauprojekte verschlangen enorme Summen und belasteten die Staatsfinanzen erheblich, was zu wachsender Kritik führte. Schließlich zwang die Märzrevolution von 1848 Ludwig zur Abdankung. Dennoch blieb sein Erbe unübersehbar. Er hatte München eine Architektur geschenkt, die bis heute einzigartig ist, und eine kulturelle Infrastruktur geschaffen, die die Stadt dauerhaft als Kunstmetropole etablierte. So war die Zeit Ludwigs dem I. ein goldenes Kapitel der Münchner Geschichte. Aus einer zwar bedeutenden, aber immer noch sehr regional geprägten Residenzstadt machte er eine europäische Kunststadt, die mit Stolz den Vergleich mit den großen antiken und neuzeitlichen Kulturzentren suchte. Die Ludwigstraße, der Königsplatz, die Pinakotheken, sie alle sind bis heute steinerne Zeugnisse dieses großen Plans, München zu einem neuen Athen an der Isar zu erheben und Bayern damit in die vorderste Reihe der Kulturstaaten Europas zu stellen. Industrialisierung. Im 19. Jahrhundert vollzog München einen tiefgreifenden Wandel, der die Stadt aus ihrer alten Rolle als Residenzstadt herausführte und sie in die Moderne katapultierte. Mit der Industrialisierung, die in Deutschland insgesamt relativ spät, aber dann mit großer Dynamik einsetzte, veränderte sich das Gesicht Münchens nachhaltig. Aus der gemütlichen, von Adel und Kirche geprägten Stadt wurde eine wachsende, geschäftige Metropole, in der Eisenbahnlinien, Fabriken und neue Stadtviertel die alten Strukturen überformten. Die entscheidenden Impulse für diesen Umbruch kamen von der Technik. 1839 wurde die erste Eisenbahnverbindung Münchens eröffnet, zunächst noch auf der Strecke nach Augsburg, wenige Jahre später nach Nürnberg und nach Rosenheim. Mit diesen Gleisen schloss sich München an das entstehende deutsche Eisenbahnnetz an und wurde zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Die Eisenbahn revolutionierte den Warentransport und machte München attraktiv für Handel und Industrie. Rohstoffe, die vorher teuer mit Fuhrwerken gebracht werden mussten, konnten nun rasch und billig angeliefert werden. Ebenso gelangten Fertigwaren leichter zu den Märkten. Bald entstanden vor den Toren der Altstadt die ersten Fabriken. Textilindustrie, Maschinenbau und Brauereien zählten zu den frühen Trägern der Industrialisierung. Besonders die Brauwirtschaft expandierte enorm, denn München war ohnehin ein Zentrum des Bierbrauens, und mit der Eisenbahn ließen sich nun große Mengen Münchner Bier in alle Teile Deutschlands exportieren. Auch die chemische Industrie begann sich anzusiedeln, ebenso wie Druckereien und Verlage, die München bald zu einer Verlagsstadt von Rang machten. Das alles zog neue Arbeitskräfte an. Aus dem ländlichen Umland strömten Bauernkinder und Handwerker nach München, um in den Fabriken Arbeit zu finden. Die Bevölkerung wuchs rasant, von rund 100.000 um 1850 auf etwa 500.000 kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Damit musste die Stadt auch baulich aus ihren alten Mauern herauswachsen. Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen, die schon unter Ludwig einst teilweise entfernt worden waren, wichen nun völlig. Neue Viertel entstanden, etwa die Maxvorstadt, das Lehel und später Haidhausen und die Isarvorstadt, die mit Mietshäusern und breiten Straßen das Gesicht des modernen München formten. Mit der Industrialisierung kamen aber nicht nur wirtschaftliche Blüte und städtebauliche Expansion, sondern auch die sozialen Probleme der Moderne. Viele Arbeiter lebten in engen, oft schlecht belüfteten und feuchten Mietskasernen. Kinderarbeit war keine Seltenheit. Und hygienische Zustände ließen häufig zu wünschen übrig. Krankheiten wie Cholera oder Typhus brachen immer wieder aus. Gleichzeitig bildeten sich Arbeitervereine und erste politische Organisationen, die Verbesserungen der Lebensverhältnisse einforderten. Damit begann in München, wie in allen europäischen Großstädten, die Ära sozialer Auseinandersetzungen und Reformen. Dennoch überwogen langfristig die positiven Folgen dieser Zeit. Die Stadt erhielt Gas- und später Elektrizitätswerke, ein modernes Wasser- und Kanalisationssystem und erlebte auch kulturell einen Aufschwung, weil der wachsende Wohlstand ein Bürgertum hervorbrachte, das Theater, Museen und Konzerte unterstützte. Gleichzeitig entwickelte sich München zu einem Zentrum der Wissenschaft. Die Technische Hochschule und die Ludwig-Maximilians-Universität wuchsen stark, was wiederum junge Menschen und Professoren aus ganz Europa anzog. So machte die Industrialisierung München im 19. Jahrhundert zu einer modernen Großstadt, die ihre barocke und klassizistische Pracht zwar bewahrte, diese aber mit einem neuen, lebendigen, manchmal auch ruhelosen Gesicht überlagerte. Dampfloks, Schornsteine und Fabrikviertel rückten neben Kirchen und Paläste, Arbeiterquartiere neben großbürgerliche Boulevards. Diese Zeit legte damit den Grundstein für Münchens Aufstieg zur Wirtschaftsmetropole, die es bis heute geblieben ist. Zugleich hinterließ sie die charakteristische Mischung aus traditionellem Stadtbild und lebendiger, oft geschäftiger Moderne, die München so einzigartig macht. Gründung des Oktoberfests. Die Geschichte des Oktoberfests beginnt im Jahr 1810 und ist damit über 200 Jahre alt. Ein erstaunlich langer Zeitraum für ein Volksfest, das bis heute ungebrochen Millionen Besucher anzieht. Ursprünglich hatte dieses Fest allerdings einen völlig anderen Charakter als das heutige weltberühmte Bier- und Trachtenereignis. Es war ein höfisches Fest. Ein patriotisches Ereignis zur Feier einer dynastischen Hochzeit, das sich dann über Jahrzehnte zu einem echten Volksfest entwickelte. Am 12. Oktober 1810 heiratete Kronprinz Ludwig von Bayern, der spätere König Ludwig I., die Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Diese Verbindung war nicht nur ein dynastisches Bündnis, sondern auch ein willkommenes Ereignis, um in schwierigen Zeiten die Einheit des bayerischen Volkes und die Macht des Hauses Wittelsbach zu demonstrieren. Um das ganze Volk an dieser Hochzeit teilhaben zu lassen, beschloss man, ein großes Pferderennen auf einer Wiese vor den Toren Münchens abzuhalten. Es wurde ein enormer Erfolg. Zehntausende strömten herbei, um das Rennen zu sehen und das junge Paar zu feiern. Die Wiese erhielt zu Ehren der Braut bald den Namen Theresienwiese, kurz Wiesen, wie die Münchner bis heute liebevoll sagen. Dieses erste Fest war so beliebt, dass man beschloss, es im Jahr darauf zu wiederholen, und aus einer einmaligen Feier wurde eine jährliche Tradition. Schon bald kamen Schausteller hinzu, Buden, Karussells und Tanzmusik. Damit wandelte sich das Fest von einer höfischen Repräsentationsveranstaltung zu einem Volksfest, das jedes Jahr größer und vielfältiger wurde. Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm auch das Bier eine immer wichtigere Rolle ein. Münchner Brauereien nutzten das Fest, um ihre Biere auszuschenken, und errichteten Zelte, die zunächst eher einfache Schankhallen waren, später aber immer prächtiger und größer gebaut wurden. Die Industrialisierung und das rasante Wachstum Münchens ließen das Oktoberfest weiter anschwellen. Immer mehr Besucher strömten herbei, nicht nur aus München selbst, sondern aus ganz Bayern und bald aus anderen Teilen Deutschlands. Im späten 19. Jahrhundert kamen elektrische Beleuchtung und immer spektakulärere Fahrgeschäfte hinzu, was das Oktoberfest zu einem Sinnbild moderner Volksvergnügungen machte. Dass das Oktoberfest heute weltweit bekannt ist und Gäste aus aller Herren Länder anzieht, ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Nach den Einschnitten der beiden Weltkriege und der Nachkriegszeit erlebte das Fest in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er und 1960er einen neuen Aufschwung. Es wurde international beworben und entwickelte sich endgültig zum größten Volksfest der Welt. Heute zieht es jährlich über 6 Millionen Besucher an, die gemeinsam in riesigen Zelten singen, tanzen und Maßkrüge stemmen. Doch trotz seiner globalen Strahlkraft ist das Oktoberfest bis heute tief in der Münchner Kultur verwurzelt. Die Traditionen des Trachten- und Schützenzugs, der feierliche Anstich durch den Oberbürgermeister mit dem Ruf »O zapft is« und die festliche Eröffnung mit Musik und Pferdegespannen verankern das Oktoberfest jedes Jahr aufs Neue in der Geschichte und Identität der Stadt. Es ist nicht nur ein Anlass zum ausgelassenen Feiern, sondern auch ein lebendiges Stück bayerischer Brauchtumspflege, das an seine Ursprünge als dynastisches Hochzeitsfest auf einer grünen Wiese vor den Toren Münchens erinnert. So wurde aus einem Pferderennen zur Feier einer königlichen Vermählung ein Fest, das München weltweit berühmt gemacht hat. Es verbindet bis heute Brauchtum, Geselligkeit und wirtschaftliche Bedeutung in einzigartiger Weise und ist ein lebendiges Symbol dafür, wie sehr Geschichte und Gegenwart in München ineinander fließen. Damit ist das Oktoberfest nicht nur eine große Party, sondern ein kulturelles Erbe, das Generationen überdauert hat und Jahr für Jahr neu zelebriert wird. Erster Weltkrieg und Revolution. Das Jahr 1918 markierte für München und ganz Bayern eine dramatische Zäsur. Nach 4 Jahren eines erbarmungslosen Weltkriegs, der Millionen Opfer forderte und Europa in seinen Grundfesten erschütterte, brach auch in München die alte Ordnung zusammen. Der Erste Weltkrieg hatte Bayern und seine Hauptstadt schwer getroffen. Die wirtschaftlichen Ressourcen waren erschöpft, Lebensmittel und Kohle rationiert. In den Straßen Münchens hungerten Frauen und Kinder, während an den Fronten Hunderttausende starben oder verwundet zurückkehrten. Die moralische und soziale Erschöpfung war überall spürbar. Als sich im Herbst 1918 abzeichnete, dass Deutschland den Krieg verloren hatte, breitete sich eine Welle von Unmut und Auflehnung aus. Inspiriert von den Revolutionen in Russland 1917 Und angetrieben vom Hunger, dem Kriegsüberdruss und dem Wunsch nach einer demokratischen Mitbestimmung, begannen Soldaten und Arbeiter im ganzen Reich zu revoltieren. Die Revolution erfasste schließlich auch München. Am 7. November 1918 strömten tausende Demonstranten auf die Theresienwiese und von dort ins Zentrum. Sie forderten das Ende der Monarchie, ein sofortiges Kriegsende und bessere Lebensbedingungen. Am Abend dieses Tages marschierte ein Demonstrationszug unter Führung des Sozialdemokraten Kurt Eisner zur Münchner Residenz. In einer Atmosphäre angespannter Erwartung rief Eisner im Mattheserbräu die Republik Bayern aus. Wenige Stunden später verkündete König Ludwig III. Von Bayern in einer hastig aufgesetzten Erklärung, er stelle seine Regierungsgeschäfte nieder und floh noch in der Nacht aus München. Damit endete über 700 Jahre Wittelsbacher Herrschaft in Bayern, eine Dynastie, die München geprägt hatte wie keine andere. Die Ereignisse nahmen jedoch keinen ruhigen Verlauf. Unter Kurt Eisner wurde Bayern zunächst ein Freistaat, also eine Republik, und München das Zentrum der revolutionären Bewegung. Eisners Regierung war allerdings von Anfang an schwach. Sie konnte die massiven wirtschaftlichen Probleme nicht lösen, und Bayern blieb politisch und gesellschaftlich gespalten. Als Eisner im Februar 1919 von einem nationalistischen Studenten ermordet wurde, stürzte Bayern in ein noch tieferes Chaos. Dies mündete schließlich in die Münchner Räterepublik, eine radikale sozialistische Regierung nach russischem Vorbild, die im April 1919 von Kommunisten und Anarchisten ausgerufen wurde. Für einige Wochen regierten in München Revolutionäre. Es entstanden Arbeiterräte, die Banken wurden zeitweise besetzt, es herrschte Unsicherheit und vielerorts Mangel. Schließlich rückten Regierungstruppen aus Berlin und Freikorps, paramilitärische Verbände ehemaliger Soldaten in München ein. In blutigen Kämpfen auf den Straßen wurde die Räterepublik Anfang Mai 1919 niedergeschlagen. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben. Diese revolutionäre Zeit hinterließ tiefe Spuren im Gedächtnis der Münchner Bevölkerung. Die bürgerlichen Schichten und das konservative Bayern empfanden die Rätezeit als traumatische Episode. Die Angst vor bolschewistischen Zuständen prägte das politische Klima noch lange. München wurde danach zum Sammelpunkt nationalistischer und reaktionärer Kräfte, was später entscheidend dazu beitrug, dass hier in den 1920er Jahren radikale Bewegungen besonders starken Zulauf erhielten. So war das Jahr 1919 für München eine Zeit zwischen Aufbruch und Chaos. Die alte Monarchie verschwand, eine Republik wurde geboren, doch die sozialen Gegensätze, die Kriegsfolgen und die revolutionäre Unsicherheit führten dazu, dass sich die Stadt nicht in einer stabilen Demokratie beruhigen konnte. Stattdessen stand München am Beginn einer unruhigen, politisch extremisierten Epoche, deren Schatten weit bis in die Zeit des Nationalsozialismus reichen sollten. Zugleich bedeutete die Abdankung des Königs und die Ausrufung des Freistaats aber auch den unwiderruflichen Eintritt Bayerns und Münchens in die moderne republikanische Ära. Aufstieg der NSDAP. Die 1920er Jahre waren für München eine unruhige und düstere Zeit, in der die Stadt zur Keimzelle einer Bewegung wurde, die nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa in die Katastrophe führen sollte. Nach den Wirren der Revolution von 1919 war München politisch extrem aufgeladen. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, die Demütigungen durch den Versailler Vertrag, wirtschaftliche Not und die Angst vor sozialistischen Umstürzen schufen einen Boden, auf dem radikale Ideen besonders leicht gedeihen konnten. München entwickelte sich in diesen Jahren zu einem Sammelbecken nationalistischer, völkischer und reaktionärer Kräfte. In diesem aufgewühlten Klima wuchs eine kleine, zunächst unbedeutende Gruppierung heran, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP. Adolf Hitler, ein aus Österreich stammender Frontsoldat des Ersten Weltkriegs, fand in München nach Kriegsende eine politische Heimat. Er schloss sich 1919 der Deutschen Arbeiterpartei an, die kurz darauf in NSDAP umbenannt wurde. München bot ihm ideale Voraussetzungen. Die Stadt war durch ihre monarchistische und katholisch-konservative Prägung besonders misstrauisch gegenüber der jungen Weimarer Republik. Viele Bürger hassten Berlin als Symbol für demokratischen Umsturz und sozialistische Tendenzen. Hinzu kamen paramilitärische Freikorps, die nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik weiterhin existierten und leicht für nationalistische Ziele zu mobilisieren waren. In diesem Umfeld baute Hitler die NSDAP auf. Er verstand es meisterhaft, in Bierkellern, Sälen und bei Massenaufmärschen mit markigen Reden die Ängste und Ressentiments der Menschen zu bedienen. München wurde rasch das Zentrum seiner Bewegung, bald stolz Hauptstadt der Bewegung, genannt. Hier befanden sich die Parteizentrale, die Parteizeitung Völkischer Beobachter und die frühen Stützpunkte der SA, jener paramilitärischen Organisation, die Gegner einschüchterte und den öffentlichen Raum für die Nationalsozialisten beanspruchte. Ein erster dramatischer Höhepunkt dieser Entwicklung war der sogenannte Hitlerputsch vom 8. und 9. November 1923. In einer Zeit schwerster wirtschaftlicher Krise, die Hyperinflation hatte Deutschland im Griff, glaubte Hitler, seine Stunde sei gekommen. Gemeinsam mit General Ludendorff und anderen nationalistischen Gruppierungen wollte er in München die Regierung stürzen und dann auf Berlin marschieren. Der Putsch begann in einem Münchner Bierkeller, dem Bürgerbräukeller, wo Hitler die anwesenden Politiker und Offiziere mit vorgehaltener Pistole für seine Pläne zu gewinnen versuchte. Doch der Marsch auf die Münchner Innenstadt scheiterte. Vor der Feldherrnhalle kam es am 9. November 1923 zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem mehrere Putschisten und 4 Polizisten starben. Hitler wurde verhaftet und wenig später wegen Hochverrats zu einer Haftstrafe in Landsberg verurteilt. Die NSDAP wurde zunächst verboten, doch in der Gefängniszelle diktierte Hitler sein programmatisches Buch »Mein Kampf«, das die Grundlagen für seine spätere Ideologie legte. Obwohl der Putsch ein Fehlschlag war, hatte er große Folgen. Hitler verstand es, die Prozesse und seine Haftzeit propagandistisch zu inszenieren und sich als Märtyrer des nationalen Aufbruchs darzustellen. München blieb weiterhin das ideologische und organisatorische Zentrum der Bewegung. Hier fanden ab Mitte der 1920er Jahre wieder große Aufmärsche und Parteitage statt, die die Machtansprüche der Nationalsozialisten öffentlich demonstrierten. Gleichzeitig hielt die politische und wirtschaftliche Instabilität an, so dass München eine der ersten Städte war, in der die NSDAP bei Wahlen später besonders hohe Stimmenanteile erzielte. So wurde München in den 1920er Jahren zur eigentlichen Geburtsstätte der NS-Bewegung. Es war hier, wo Hitler seine Ideologie formte, seine Netzwerke knüpfte und seine Machtbasis aufbaute. Die Stadt bekam dadurch den Beinamen Hauptstadt der Bewegung, den sie im Dritten Reich propagandistisch weitertragen sollte. Damit hinterließen diese Jahre ein düsteres Kapitel in Münchens Geschichte, das bis heute eng mit den historischen Straßen, Gebäuden und Plätzen der 18. Jahrhundertsstadt verbunden ist und sie zu einem Ort macht, an dem sich die frühen Spuren eines der schlimmsten Regime des 20. Jahrhunderts noch immer ablesen lassen. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg brachte München eine der schwersten Prüfungen seiner Geschichte. Die Stadt, die sich selbst als Hauptstadt der Bewegung verstand und in der die nationalsozialistische Ideologie ihre ersten organisatorischen Wurzeln geschlagen hatte, wurde während des Krieges zu einem bevorzugten Ziel alliierter Luftangriffe. Zwischen 1939 und 1945 verwandelten Bomben München von einer stolzen Metropole mit prächtigen Kirchen, Schlössern und Bürgerhäusern in ein Trümmerfeld. Gleichzeitig erlebte die Stadt das Grauen des Totalitarismus, die Verfolgung jüdischer und anderer Münchner Bürger sowie den schleichenden Niedergang des öffentlichen Lebens unter den Zwängen der Diktatur und des Krieges. Zunächst blieb München, wie viele Städte im Reich, von den Kampfhandlungen verschont. Die Bevölkerung erlebte nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 und den schnellen Siegen im Westen eine kurze Phase des trügerischen Siegesrausches. Doch ab 1942 mehrten sich die Luftalarme. Die Royal Air Force und die United States Army Air Forces nahmen München gezielt ins Visier. Zum einen wegen seiner Bedeutung als Industrie- und Verkehrszentrum. Hier befanden sich Rüstungsbetriebe, Bahnknoten und Kasernen. Zum anderen, weil München durch seine ideologische Bedeutung als Ursprungsort des Nationalsozialismus eine symbolische Zielscheibe war. Die alliierten Bomberverbände flogen immer häufigere und intensivere Angriffe, die besonders ab 1943 an Wucht zunahmen. In mehreren schweren Nachtangriffen legten sie große Teile der Innenstadt in Schutt und Asche. Historische Bauten, die Frauenkirche, die Theatinerkirche, Residenz, alte und neue Pinakothek, unzählige Bürgerhäuser und Straßenzüge wurden getroffen oder brannten völlig aus. Ganze Viertel verwandelten sich in rauchende Ruinen. Auch die Infrastruktur, Strom- und Wasserleitungen, Straßenbahnen, Brücken wurde schwer beschädigt, was das tägliche Leben der Münchner zusätzlich erschwerte. Während die Bombennächte immer mehr Menschen obdachlos machten, litten die Bewohner auch unter zunehmender Knappheit an Lebensmitteln, Heizmaterial und Medikamenten. Viele Münchner suchten in den umliegenden Dörfern oder bei Verwandten auf dem Land Zuflucht. Kinder wurden im Rahmen von Evakuierungen in weniger bedrohte Gebiete gebracht. Die Stimmung in der Stadt wurde immer gedrückter. Der Glaube an die Endsiegpropaganda bröckelte, während zugleich die Gestapo und Parteiorgane jede Kritik brutal unterdrückten. Neben der physischen Zerstörung war der Zweite Weltkrieg für München auch durch unsagbares menschliches Leid gekennzeichnet. Die jüdische Gemeinde, einst ein lebendiger Teil der Stadt, war bereits ab 1933 systematisch entrechtet, vertrieben und schließlich deportiert worden. Viele Münchner Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt und ermordet. Auch politische Gegner, Sinti und Roma, Homosexuelle oder Menschen mit Behinderungen fielen dem Terrorregime zum Opfer. Als die alliierten Truppen im Frühjahr 1945 immer näher rückten, brach das NS-System auch in München endgültig zusammen. Am 30. April 1945 rückten US-amerikanische Soldaten kampflos in die Stadt ein. Damit endete für München der Krieg, die Zerstörung war jedoch gewaltig. Über die Hälfte der Wohnhäuser war beschädigt oder zerstört, viele Straßenzüge existierten nicht mehr. Die Stadt hatte ihr Gesicht verloren, ihre Bevölkerung war tief traumatisiert. Doch schon in den Monaten nach Kriegsende begann der langsame Weg zurück ins Leben. Münchner Bürger, unterstützt von Besatzungstruppen und Hilfsorganisationen, begannen damit, Trümmer zu räumen, Notunterkünfte zu errichten und das städtische Leben zaghaft wieder in Gang zu bringen. Der Krieg und die Jahre des Nationalsozialismus hatten München aber unauslöschlich gezeichnet. Bis heute zeugen Gedenktafeln, Mahnmale und nicht zuletzt das Fehlen vieler einstiger Prachtfassaden von dieser Zeit der Zerstörung und des Unheils, das von hier einst ausgegangen war und schließlich in die Ruinen der eigenen Stadt zurückkehrte. Damit wurde der Zweite Weltkrieg für München nicht nur eine Phase unvorstellbarer physischer Verwüstung, sondern auch ein moralischer Tiefpunkt, der das Bewusstsein und die Erinnerungskultur der Stadt bis heute prägt. Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Nach den düsteren Jahren des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegszeit begann für München in den 1950er und 1960er Jahren eine Phase, die oft als Wunderzeit bezeichnet wird. In dieser Epoche wuchs die Stadt buchstäblich aus ihren Trümmern heraus, erlebte einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung und fand zu einem neuen, selbstbewussten, urbanen Lebensgefühl. Der Wiederaufbau war dabei weit mehr als nur das Schließen von Bombenlücken. Er war ein tiefgreifender gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kultureller Neuanfang, der München zur modernen, wohlhabenden Großstadt machte, die sie heute ist. Gleich nach dem Krieg begannen die Münchner mit dem Aufräumen. Überall türmten sich Trümmerberge. Ganze Straßenzüge existierten nur noch als Steinhaufen. Frauen, Männer und Jugendliche beteiligten sich in sogenannten Trümmerbrigaden am Sortieren und Abtransportieren des Schutts. Aus wiederverwendbaren Ziegeln und Steinen entstanden viele der neuen Gebäude, was dem Nachkriegsmünchen sein typisches Bild gab. Teils rekonstruierte, teils nüchtern moderne Häuser, die noch immer häufig auf alten Fundamenten ruhen. Anders als in vielen anderen Städten entschied sich München dafür, seine historische Identität so weit möglich zu bewahren. Zahlreiche bedeutende Bauwerke wurden originalgetreu rekonstruiert. So erhielten Frauenkirche, altes Rathaus, Residenz, Nationaltheater und viele weitere Monumente wieder ihre vertrauten Formen. Gleichzeitig entstanden in der Innenstadt funktionale Neubauten, die moderne Geschäfte, Büros und Wohnungen boten. Dieses Nebeneinander von Rekonstruktion und zeitgenössischem Bauen verlieh München jenes charakteristische Stadtbild, das bis heute historische Würde mit Nachkriegsmoderne verbindet. Parallel dazu setzte bald der wirtschaftliche Aufstieg ein. München profitierte enorm vom Wirtschaftswunder der Bundesrepublik. Alte Unternehmen nahmen ihre Produktion wieder auf, neue Branchen kamen hinzu. Die Maschinenbau- und Elektroindustrie, der Fahrzeugbau und die chemische Industrie wuchsen rasant. Gleichzeitig entwickelte sich München zu einem Medienzentrum mit großen Verlagen und Radiosendern. Auch viele internationale Firmen entdeckten die Stadt für ihre Deutschland- oder Europazentralen, was München zunehmend kosmopolitisch prägte. Der wachsende Wohlstand spiegelte sich in allen Lebensbereichen. Münchens Bevölkerung wuchs kräftig, neue Stadtviertel entstanden und überall wurden Wohnungen gebaut, um den enormen Bedarf zu decken. Gleichzeitig blühte das kulturelle Leben wieder auf. Oper, Theater und Museen zogen Publikum aus aller Welt an. In Schwabing formierte sich eine lebendige Künstlerszene, die an die Bohème der Jahrhundertwende erinnerte. In den Biergärten und auf dem Oktoberfest feierten die Münchner ihre wiedergewonnene Lebensfreude, während in den Läden und Kaufhäusern der Konsumboom Einzug hielt. München entwickelte sich in diesen Jahrzehnten zudem zu einem Zentrum für Wissenschaft und Technik. Die Technische Hochschule, heute TUM, und die Ludwig-Maximilians-Universität zogen Studenten und Forscher aus dem In- und Ausland an, was die Stadt jung und innovationsfreudig hielt. Neue Forschungsinstitute und später Hightech-Unternehmen legten in diesen Jahren den Grundstein für Münchens heutigen Ruf als Technologie- und IT-Standort. All das trug dazu bei, dass München sich nach den Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht nur wieder erholte, sondern stärker und selbstbewusster denn je wurde. Die Stadt fand eine Balance zwischen Tradition und Moderne, zwischen bayerischem Lokalkolorit und internationaler Offenheit. Damit wurde die Zeit des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders zu einer fundamentalen Epoche in Münchens Geschichte. Sie verwandelte die vom Krieg gezeichnete Stadt in eine wohlhabende, lebensfrohe Metropole, die ihren historischen Kern bewahrte und gleichzeitig die Herausforderungen einer modernen Großstadt meisterte. Ein Erbe, das bis heute sichtbar und spürbar ist. Olympische Spiele. Die Olympischen Spiele von 1972 waren für München ein Meilenstein, der die Stadt international auf eine neue Bühne hob. Sie sollten ein Symbol für ein modernes, weltoffenes und friedliches Deutschland sein, ganz bewusst im Kontrast zu den düsteren Schatten der Olympischen Spiele von 1936 in Berlin. München präsentierte sich dabei als dynamische, lebensfrohe Metropole, die Geschichte, Kultur und technischen Fortschritt miteinander verband. Gleichzeitig aber sollten diese Spiele tragischerweise für immer mit einem furchtbaren Terroranschlag verbunden bleiben, der das fröhliche Fest in eine Katastrophe verwandelte. Schon die Vergabe der Spiele war ein großer Triumph für München. In den 1960er Jahren hatte die Stadt gezielt für die Olympiade geworben und sich dabei gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt. Es ging nicht nur um Sport, sondern auch um Imagepolitik. München sollte zeigen, wie weit sich Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg verändert hatte. Weg vom Militarismus, hin zu einer demokratischen, bunten Gesellschaft. Die Organisatoren sprachen von heiteren Spielen. Der gesamte Auftritt sollte leicht und freundlich wirken, ohne die autoritären Inszenierungen der Vergangenheit. Für dieses Ziel wurde tief in die Tasche gegriffen und die Stadtlandschaft grundlegend verändert. Auf dem Oberwiesenfeld, einem ehemaligen Militär- und Trümmergelände, entstand ein völlig neuartiger Olympiapark mit dem berühmten Zeltdachstadion, entworfen von den Architekten Günter Behnisch und Frei Otto. Die filigrane Dachkonstruktion aus Glas und Stahl symbolisierte Transparenz und Offenheit und wurde zu einem Wahrzeichen Münchens. Auch die Verkehrsinfrastruktur wurde massiv ausgebaut. Es entstanden neue U-Bahn- und S-Bahn-Linien, moderne Straßen und ein Flughafenterminal. Diese Investitionen prägten die Stadt weit über die Spiele hinaus und machten München fit für die Zukunft als wachsende Großstadt. Die Spiele begannen tatsächlich in einer Atmosphäre von Lebensfreude und Internationalität. Sportler aus aller Welt trafen sich, die Münchner genossen die bunte Gästeschar. Das Wetter war sonnig, die Stimmung heiter. Doch mitten in diese Begeisterung platzte am 5. September 1972 die Katastrophe. Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September drangen in das olympische Dorf ein, nahmen 11 israelische Sportler und Betreuer als Geiseln und forderten die Freilassung palästinensischer Gefangener. Nach stundenlangen Verhandlungen und einem missglückten Befreiungsversuch auf dem Flugplatz Fürstenfeldbruck wurden alle israelischen Geiseln sowie ein deutscher Polizist getötet. Dieser Anschlag erschütterte nicht nur die Olympischen Spiele, sondern die ganze Welt. München wurde über Nacht zum Schauplatz eines internationalen Terrordramas, das in seiner Brutalität das heitere Bild der Spiele zertrümmerte. Viele Münchner standen fassungslos vor ihren Fernsehern oder sammelten sich in stiller Anteilnahme vor dem Olympischen Dorf. Die Spiele wurden für kurze Zeit unterbrochen, dann aber fortgesetzt. Auch, um den Terroristen keinen endgültigen Sieg zu lassen. Langfristig blieb der Anschlag ein tiefer Einschnitt. Er veränderte das Sicherheitsdenken bei großen Sportveranstaltungen weltweit und machte deutlich, dass selbst just die Bühne des Sports nicht frei von politischer Gewalt war. In München selbst wurde das Ereignis zum Mahnmal gegen Terror und für die Notwendigkeit, internationale Konflikte friedlich zu lösen. Ein Denkmal im Olympiapark erinnert heute an die getöteten Israelis. Trotz dieser Tragödie waren die Spiele von 1972 auch ein Schub für Münchens weitere Entwicklung. Die Stadt hatte sich als moderne, internationale Metropole gezeigt, die in Architektur, Organisation und Gastfreundschaft Maßstäbe setzte. Viele der damals geschaffenen Einrichtungen, von der U-Bahn bis zu den Sportstätten, prägen das Münchner Stadtleben bis heute. So bleiben die Olympischen Spiele von 1972 ein Kapitel voller Licht und Schatten, Symbol für Münchens Aufbruch in eine weltoffene Zukunft, aber zugleich für die Zerbrechlichkeit dieser Träume in einer von politischen Konflikten geprägten Welt. München heute. Heute präsentiert sich München als eine der wohlhabendsten, dynamischsten und zugleich lebenswertesten Städte Europas. Aus den oft turbulenten und auch schmerzhaften Kapiteln ihrer Geschichte ist eine Metropole hervorgegangen, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet. München ist Wirtschafts- und Kulturstandort von internationalem Rang, ein Zentrum für Hochtechnologie, Wissenschaft, Medien und zugleich ein Magnet für Touristen aus aller Welt. Dieses besondere Münchner Flair verdankt sich einer Entwicklung, die auf den Fundamenten jahrhundertealter Strukturen ebenso ruht wie auf der Innovationskraft der Gegenwart. Ökonomisch zählt München längst zu den Spitzenreitern in Europa. Die Stadt ist Hauptsitz global agierender Konzerne wie BMW, Siemens oder Allianz, die nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die internationale Vernetzung Münchens fördern. Gleichzeitig hat sich München zu einem Zentrum für IT- und Hightech-Unternehmen entwickelt. Startups und Global Player aus der Digitalwirtschaft siedeln sich hier an, unterstützt von einem hervorragenden Forschungsumfeld mit der Technischen Universität, der Ludwig-Maximilians-Universität und zahlreichen Instituten wie dem Max-Planck- oder Fraunhofer-Netzwerk. Diese enge Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft macht München zu einem Hotspot für Innovationen in Biotechnologie, künstlicher Intelligenz und Kommunikationstechnik. Auch als Medienstadt spielt München in der obersten Liga. Große Verlage, Fernsehsender und Filmstudios haben hier ihre Sitze. Die Bavaria Filmstudios in Grünwald gehören zu den größten und traditionsreichsten Filmstandorten Europas. Damit ist München nicht nur Produktionsort, sondern auch eine Art Kreativlabor, das Talente aus aller Welt anzieht. Parallel dazu bewahrt und pflegt die Stadt ihr reiches kulturelles Erbe. Museen wie die alte und neue Pinakothek, das Lenbachhaus oder das Deutsche Museum ziehen jedes Jahr Millionen Besucher an. Die Bayerische Staatsoper, eines der renommiertesten Opernhäuser der Welt, steht ebenso für Münchens internationalen Ruf in Musik und Theater wie die vielen kleinen Bühnen und Festivals, die die Stadt das ganze Jahr über mit Leben füllen. Gleichzeitig hat sich München eine lebendige Kleinkunst-, Jazz- und Alternativszene bewahrt, die den oft beschworenen Gegensatz von Schickeria und Bodenständigkeit in kreativer Weise ausbalanciert. Nicht zuletzt ist München nach wie vor ein Zentrum des Brauchtums und der Lebensfreude. Das Oktoberfest lockt Jahr für Jahr Millionen Besucher aus aller Welt auf die Theresienwiese, aber auch kleinere Feste. Die Biergärten und die Märkte sind Ausdruck einer Alltagskultur, die Geselligkeit, Genuss und Tradition hochhält. In kaum einer anderen deutschen Großstadt leben so viele Menschen mit einer so offensichtlichen Identifikation mit ihrer Heimat und ihrer Lebensart. Etwas, das Gäste immer wieder fasziniert und anzieht. All diese Aspekte zusammengenommen erklären, warum München heute als modernes, selbstbewusstes Zentrum gilt, das weit mehr ist als nur bayerische Landeshauptstadt. Es ist eine Stadt, die Geschichte atmet und doch voll Impuls der Gegenwart schlägt, die Wohlstand mit Weltoffenheit verbindet und Kultur auf höchstem Niveau bietet, ohne ihre bodenständigen Wurzeln zu verleugnen. So bleibt München nach Jahrhunderten von Aufstieg, Krisen und Erneuerung auch heute ein Ort, der Menschen aus aller Welt fasziniert und anzieht und der in Europa wie global als beispielhaft für urbane Lebensqualität, Innovationskraft und traditionsreiche Kultur gilt.